Fahren wir mit Ihrem Auto?
Ja, wir
mit
können gerne alle zusammen.
Oder soll ich lieber mit meinem fahren?
Aber wenn der vorne im Fußraum fährt, das stört mich nicht.
Peter Habauer, Sprecher der Berliner Forsten, und Försterin Hanna Riedel wollen mir zeigen, wie der Grunewald 2 Jahre nach dem Brand aussieht. Mit an Bord sind auch ihre beiden Hunde Juri und Bärbel. Riedel leitet das Revier Saubucht, das 900 Hektar groß ist. Mittendrin liegen der Sprengplatz und die Waldstücke, die vom Feuer gepackt wurden. Insgesamt rund 50 Hektar. Routiniert lenkt die Försterin den kleinen Jeep selbst durch engste Forstwege. Als wir zum ersten Mal anhalten, fallen sofort 2 uralte verkohlte Eichen auf. Die Rinde ist abgefallen, die Stämme sind zu Insektenwohnungen geworden. Dem Wald, sagt Peter Habauer, ist damals aber eine Vollkatastrophe erspart geblieben.
Also gebrannt hat eigentlich die Bodenvegetation und so der untere Bereich der Stämme. Also es war nicht ein Kronenfeuer, wo jetzt das Feuer von Krone zu Krone dann springt und dann eben es auch sehr gefährlich wird, weil man eben dann Gefahr läuft, dass es auch über den Weg in andere Bereiche des Waldes springt und sich dann eben auch enorm ausbreitet.
Am besten, wir gehen mal ein paar Meter über die Fläche.
Försterin Riedel rät mir, mich nicht von den angekohlten Stämmen irritieren zu lassen, sondern in die Kronen zu schauen. Kiefern sind überwiegend abgestorben, Eichen aber haben sich offenbar vom Brand erholt.
Also selbst wenn unten der Stamm so ein bisschen angekohlt ist und auf jeden Fall auch vom Feuer angegriffen ist, dann ist die Krone doch noch grün. Und das, Entschuldigung, das heißt auch, dass die Bäume noch in der Lage sind, hier in den nächsten Jahren noch Eicheln, also Samen, abzuwerfen. Und das finde ich ganz erstaunlich. Also muss die Eiche einfach eine besondere Hitzeresistenz haben an der Stelle.
Durch die abgestorbenen Bäume ist der Wald lichter geworden. Und das Mehr an Licht hat in den vergangenen Jahren die Selbstheilungskräfte des Waldes unterstützt.
Das, was man hier zum Beispiel sieht, das ist Ginster, der jetzt hier auf der Fläche kommt. Zum Teil ist auch Adlerfarn da. Und was ich besonders toll finde, ist, es sind eben auch unheimlich viele Birken zum Beispiel schon hier gekeimt, genauso wie Pappeln, Ebereschen, vereinzelt haben wir auch Linden.
Geholfen hat auch, dass der Brand das Wild zunächst vertrieben hatte und die Brandfläche lange durch einen Zaun geschützt war, auch vor dem Verbiss durch Rehe. Jetzt aber ist der Zaun abgebaut und das Wild ist wieder da. Wildschweine haben den Waldboden an mehreren Stellen aufgewühlt. Um die Waldverjüngung zu sichern, muss Försterin Riedel deshalb den Wildbestand steuern.
Es ist schon die Situation, dass verschiedene Wildarten verschiedene Bäume, wie bei Ihnen auch, manche essen lieber Pizza, andere lieber Spaghetti. Und so ist es bei den Rehen eben auch. Da gibt es verschiedene Baumarten, die mögen die lieber als andere. Und meine Aufgabe ist es hier mit zu gucken, dass es nur so viele Rehe und Schweine hier auf der Fläche gibt, dass eben alle Baumarten, die sich hier natürlich aussamen, auch hoch wachsen können.
An einer anderen Stelle zeigen mir die Waldexperten, dass die natürliche Waldverjüngung nicht überall funktioniert hat. Denn die Samen konnten nicht im Boden keimen.
Wir sind jetzt hier in so einer Mischwaldprogrammfläche. Das heißt, hier ist ein Zaun gebaut worden und hier sind auch Bäume gepflanzt worden, noch vor dem Brand. Die sind leider alle abgebrannt.
Und nun hat sich mannshohes Gras ausgebreitet, das die natürliche Waldverjüngung verhindert.
Hier sind viel weniger Eichen, die hier vorher drin standen, oder auch weniger Eichen, die überlebt haben. Und hier ist jetzt überall Landreitgras drin. Das ist so groß wie Herr Habauer im Prinzip. Und das macht den Boden ganz schön dicht oder legt eben so einen dichten Filz über den Boden, dass verschiedene Baumarten sich hier nicht so richtig aussamen und etablieren können.
Die Försterin setzt ihre Hoffnung auf die wenigen Birken, die Schatten spenden und dadurch das Gras teilweise zurückdrängen werden, sodass wieder Samen auf den Boden fallen und keimen können. Insgesamt aber funktioniere die Waldverjüngung mehr als 2,5 Jahre nach dem Brand auf dem Sprengplatz. Die Ursache des Brandes ist noch immer nicht bekannt. Von der Staatsanwaltschaft heißt es lediglich, es gebe 2 Gutachten, deren Ergebnisse nicht eindeutig seien. Man sei aber nach wie vor überzeugt, dass der Brand auf dem Sprengplatz nicht vorsätzlich gelegt wurde. Vielleicht aber fahrlässig? Oder ein Kurzschluss? Haben sich Sprengmittel selbst entzündet?
Richtig, Familienname, ja?
Ich fahre zum Landeskriminalamt. Dort sitzt das Kriminaltechnische Institut mit seinen Brandspezialisten. Ich lerne Isabel Sauer kennen. Sie war damals zwar nicht bei der Tatortarbeit auf dem Sprengplatz dabei, aber ich will von der Brandsachverständigen ganz allgemein wissen, wie kann man an einem Tatort wie dem Sprengplatz, auf dem es lange bei Temperaturen bis zu 700 Grad gebrannt hatte, überhaupt noch Spuren finden? Man kann.
Es ist tatsächlich, muss ich sagen, immer sehr faszinierend, wenn man Feuer hört. Die Feuerwehr hat viele Stunden gelöscht und man macht sich natürlich auch schon ein Bild, wie es vielleicht drin aussieht. Und ich bin doch jedes Mal von so einem Tatort überrascht, wie viel doch noch relativ, wie viel doch noch übrig ist.
Sauer ist eine echte Expertin. Die 34-Jährige hat in Magdeburg Sicherheit und Gefahrenabwehr studiert und hat Masterabschlüsse in Naturwissenschaften und Ingenieurwesen. Ähnlich wie im Fernsehkrimi macht sie sich zunächst ein Bild vom Tatort und versucht, Brandspuren zu entziffern.
Brandspuren entstehen durch Rauch, Hitze, auch durch Verbrennungen. Also dadurch verändern sich Sachen und auch sehr individuell und sehr charakteristisch. Und die kann man lernen zu lesen, diese Brandspuren. Und dann kann man tatsächlich auch lernen, so einen Tatort zu lesen.
Ansonsten ist ihre Arbeit ganz anders als im Krimi, viel spezialisierter.
Also bei so Großbränden ist es so, dass ich natürlich mit den Brandkommissariaten zusammenarbeite. Also die Ermittler sind mit vor Ort. Auch unsere Tatortdokumentation, die wir hatten, KT 22, dass wir auch mit den Drohnen gerade auch die Tatorte befliegen können, gerade wenn es noch nicht begehbar ist, weil es zum Beispiel noch einsturzgefährdet ist oder es noch zu warm ist zu begehen. Aber es ist halt wirklich immer abhängig, was braucht man, was ist vor Ort. Es ist sehr dynamisch, sage ich mal, so ein Tatort.
Während die klassische Spurensicherung Hinweise auf den Täter sucht, fahndet Isabel Sauer nach den Ursachen des Brandes. Wo und wodurch ist er entstanden? Mit einer Schippe arbeitet sie sich durch den Brandschutt und mit dem PIT, dem Photoionisationsdetektor, sucht sie spezielle Gase.
Ich bezeichne es immer liebevoll als so ein kleiner Brandmittelspürhund für die Handtasche, weil das wirklich so wie so ein kleines Handy von früher aussieht, ungefähr so groß und dann noch mit einer großen Antenne dran. Das PIT erschnüffelt quasi Gasphasen. Also ich sag mal, wenn ich jetzt eine brennbare Flüssigkeit ausbringe, riecht man ja manchmal, dass die ja so ein bisschen riecht. Das ist ja dieses Gas, was man davon riecht. Und der PIT kann dieses Gas quasi detektieren. Der hat Sensoren drin.
Häufig ist Isabel Sauer bei ihrer Arbeit auf die Analysen ihrer Kollegen im kriminaltechnischen Labor angewiesen, zum Beispiel bei Kabelbränden.
Also da gibt es auch sehr charakteristische Spuren dran, also gerade so Klassiker oder eine Kurzschlussspur, also dass, wenn das Kupfer anfängt zu schmelzen. Das sind Geschichten, die dann eher im Labor weiter untersucht werden, weil man dann doch manchmal ein Mikroskop zur Hilfe benötigt, weil das relativ kleine Spuren sind. Oder auch wenn dann zum Beispiel vielleicht ein Wasserkocher nicht abgeschaltet hat, das entstehen dann auch Metallschmelzungen, dann könnte man diesen ganzen Wasserkocher auseinandernehmen und halt auch dann im Labor im Mikroskopbereich auch nochmal untersuchen.
Am Ende gibt es, wie beim Sprengplatzbrand, zwei Gutachten. Eins von der Brandsachverständigen und eins vom Labor. Aber trotz allen kriminalistischen Könnens sind diese Gutachten nicht immer eindeutig, weil das Brandgeschehen zu komplex war oder die Spurenlage zu dünn. Im Grunewald bringen mich die beiden Förster zurück zum Parkplatz. Zwei Jahre nach dem Großbrand hat sich der Wald noch nicht vollständig erholt, aber es gibt eine große Wachstumsdynamik, sagen die beiden. Försterin Riedel vertraut auf die Kraft der Waldverjüngung, will nur hier und da Eichen, Ulmen und Linden nachpflanzen. Und rund um den Sprengplatz will sie breite Brandschutzstreifen anlegen. Sicher ist sicher.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.